Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Vivian Perkovic.
Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. Mit solchen Gesängen wurde heute in Namibia zum ersten Mal mit einem nationalen Gedenktag an den Genozid an den Volksgruppen der Herero und Nama gedacht. Die namibische Präsidentin Netumbo Nandi-Ndaitwa.
Between 1904 and 1908.
Zwischen 1904 und 1908 sind mehr als 100.000 Herero und Nama von der deutschen Kolonialherrschaft brutal ermordet worden. Im Zuge einer Politik der Auslöschung und des Genozids. Menschen wurden in Konzentrationslager gesperrt, wo man sie verhungern ließ. Ihre Schädel wurden nach Deutschland gebracht für sogenannte wissenschaftliche Forschung.
Wir sprechen gleich über diesen Gedenktag und seine Botschaften an Deutschland mit dem ARD-Korrespondenten. Und es wird um das Schicksal des ägyptischen Aktivisten Alaa Abd El Fattah gehen, der immer noch im Gefängnis sitzt. Wie kompliziert es ist, eine Erinnerungskultur zu gestalten, die den verschiedensten Ansprüchen daran gerecht wird, das haben wir in Deutschland ja schon erfahren und sind im Laufe der Jahrzehnte mehr und mehr Opfergruppen gerecht geworden. Namibia gedenkt heute mit dem Genocide Remembrance Day zum ersten Mal mit einem nationalen Gedenktag an ein anderes deutsches Verbrechen, den Genozid an den Volksgruppen der Herero und Nama zwischen 1904 und 1908. Vertreter der Volksgruppen kritisieren die namibische Regierung dafür, dass sie den 28. Mai ausgesucht hat. Es gebe für Herero und auch für die Nama andere geeignete Daten. Und alle kritisieren die deutsche Regierung für das, was bei den Verhandlungen über ein sogenanntes Aussöhnungsabkommen bisher bekannt geworden ist. Über den Genocide Remembrance Day und die Ansprüche daran spreche ich jetzt mit Stefan Überbach vom ARD-Studio in Johannesburg. Schönen guten Abend.
Hallo, guten Abend.
Wie ist dieser Gedenktag heute denn verlaufen in Namibia?
Also die offiziellen Feierlichkeiten von Regierungsseite waren eher knapp gehalten, würde ich sagen. Das Gedenken hat ungefähr 2 Stunden gedauert. Es gab ein bisschen Kultur, traditionelle Gesänge, eine Militärkapelle. Dann eine Schweigeminute, Kerzen wurden entzündet und gesprochen haben neben der Staatspräsidentin Netumbo Nandi-Ndaitwa einige Religionsführer, einige Vertreter der Volksgruppen, der Herero und der Nama. Es war auch ein junger Dichter aus Botswana da, der daran erinnert hat, dass auch im Ausland sozusagen in der Diaspora Nachkommen der Völkermordopfer leben, die bei den Gesprächen über mögliche Wiedergutmachung nicht vergessen werden dürften. Also alles eher in einem überschaubaren kleinen Rahmen. Es waren internationale Gäste dabei, darunter eingeladen auch der deutsche Botschafter als Vertreter der Bundesregierung. Ich fand ganz interessant den Ort des Geschehens. Das waren nämlich die sogenannten Parliament Gardens. Das ist ein kleiner Park im Zentrum von Windhoek, der namibischen Hauptstadt. Der Park stammt noch aus der deutschen Kolonialzeit. Damals ist er angelegt worden. Heute ist er aber ein Symbol dafür, dass sich das Land gewandelt hat in einen unabhängigen, demokratischen Staat. Und damit ist der Park, denke ich, die passende Kulisse für diesen ersten nationalen Gedenktag zur Erinnerung an die Opfer des Völkermords.
Bleiben wir mal bei Symbolen. Also ein Symbol ist ja auch immer ein Datum. Die Regierung hat den 28.05. ausgesucht. Wieso gibt es darüber den Streit?
Also der Tag ist ausgewählt worden von der Regierung, weil an diesem Datum im Jahr 1908 die deutschen Besatzer die Internierungslager im Schutzgebiet Deutsch-Südwestafrika, wie das damals hieß, geschlossen haben, beziehungsweise deren Schließung angekündigt haben. In diesen Lagern sind Tausende Nama und Herero ums Leben gekommen. Sie waren da unter furchtbaren Bedingungen eingesperrt. Viele sind verhungert, verdurstet und nach Ansicht der namibischen Regierung ist dieser 28. Mai der richtige Tag, um an das Leiden der Menschen und an die deutschen Gräueltaten, die Zeit der Unterdrückung zu erinnern. Kritik kommt allerdings von Seiten der Herero und der Nama, die sagen, also die Gewalt, die Unterdrückung, die sind auch nach dem Ende der Internierungslager am 28. Mai weitergegangen. Die Herero für sich hätten lieber den 2. Oktober gesehen als Gedenktag. An diesem Tag im Jahr 1904 hatte dieser berüchtigte Generalleutnant Lothar von Trotha Lhota den ersten Vernichtungsbefehl erlassen. Und bei den Nama heißt es, wir wären eher für den 22. April 1905, denn damals war der Vernichtungsbefehl auf die Volksgruppe der Nama ausgeweitet worden. Also da sind sich die beiden untereinander auch nicht einig.
Und bleibt es aber jetzt beim 28.05. oder ist das noch etwas, was sich verändern könnte?
Nein, der ist im vergangenen Jahr im Mai vom Parlament festgelegt und von der Regierung beschlossen worden. Dabei bleibt es und es hat heute bei der Gedenkveranstaltung auch mehrmals geheißen, das ist jetzt der Beginn einer Tradition. An diesem Tag werden wir festhalten und ich denke, daran können dann auch Proteste der Nama und der Herero nichts ändern.
Was war denn herauszuhören aus der Rede von der Präsidentin Netumbo Nandi-Ndaitwah als Botschaft an Deutschland und welche hatte sie für die Spaltungen ja auch im eigenen Land zwischen Nama und Herero?
Also ich denke, die Botschaft war dreigeteilt. Erstens, wir müssen als Namibierinnen und Namibier die Erinnerung an das, was damals passiert ist, wachhalten. Wir können zwar vergeben, aber wir dürfen niemals vergessen. Dann zweitens, alle Menschen in Namibia sollten nach vorne schauen, einig sein, sich nicht spalten lassen. Dazu muss man wissen, dass es im Land drei große Volksgruppen gibt. Das sind die Herero, das sind die Nama und die Ovambo. Die sind zahlenmäßig am größten und die dominieren die Politik und die Gesellschaft in Namibia seit der Unabhängigkeit 1990, was immer wieder für Spannungen sorgt, weil die Herero und die Nama mehr Teilhabe verlangen und weil einige der Meinung sind, also wenn es damals den Völkermord nicht gegeben hätte, dann wären die Mehrheitsverhältnisse im Land heute ganz anders. Die Präsidentin sagt dazu, wir sind eine Nation, ein Namibia, wir müssen zusammenhalten. Und die dritte Botschaft aus meiner Sicht war in Richtung Deutschland gerichtet. Da hieß es, bei den Gesprächen über eine Aussöhnung gibt es zwar Fortschritte, aber noch keine Einigkeit. Und Namibia wäre klar der Meinung, solange nicht alles ausgehandelt ist, ist überhaupt nichts ausgehandelt. Also ich nehme an, dass da in Berlin heute sehr genau hingeguckt worden ist, was da in Windhoek passiert.
Aber wurde nur hingeguckt oder auch geantwortet?
Also eine Reaktion auf das, was da in Windhoek gesagt war, habe ich bisher nicht gesehen. Im Vorfeld haben wir eine kurze Stellungnahme gesehen, die von den Nachrichtenagenturen verbreitet wurde. Eine Stellungnahme der deutschen Entwicklungsministerin Rem Alabali Radovan. Und sie hat den Genozid in Namibia bezeichnet als unerträgliches Verbrechen und gleichzeitig als Teil der deutschen Geschichte. Deutschland habe die Verantwortung, sich dieser Vergangenheit zu stellen. Es gäbe auch die Pflicht, den Völkermord anzuerkennen und seine Folgen zu lindern. Und ja, mit dieser Aussage steht Alabali Radovan in der Tradition der früheren Bundesregierung. Das haben wir schon häufiger gehört. Die Frage wird jetzt sein, wie denn diese Verantwortung und diese Pflicht in praktische Politik übersetzt werden.
Ja, genau. Und die praktische Politik wäre dieses Aussöhnungsabkommen. Warum ist das noch nicht zu Ende verhandelt?
Naja, eigentlich gibt es schon eine Vereinbarung. 2021 hatten sich die Regierungen beider Länder zumindest darauf verständigt, nach sehr, sehr langen Verhandlungen. Allerdings ist diese Vereinbarung, dieses Abkommen von der namibischen Seite noch nicht ratifiziert worden. Es gibt nämlich im Land scharfe Proteste von führenden Vertretern, der Nama und der Herero, die sagen, also da haben jetzt zwei Regierungen was beschlossen, ohne uns zu fragen, wir sind übergangen worden. Da saßen zwar einige aus unseren Volksgruppen mit am Tisch, aber die hatten gar kein Mandat, um für uns alle zu sprechen. Was ausgehandelt wurde, reicht uns sowieso nicht, hinten und vorne nicht. Wir wollen, dass alles wieder bei Null anfängt und wir wollen auch, und das ist ein wichtiger Punkt, dass Völkerrecht verbindliche Reparationen gezahlt werden. Aber dazu ist die deutsche Seite nicht bereit. Was im Hintergrund läuft, das sind Gespräche, um das Abkommen, den Text nachzubessern. Da geht es, wie wir hören, auch darum, den Entschädigungsbetrag von aktuell etwas mehr als 1 Milliarde Euro für die nächsten 30 Jahre nochmal aufzustocken. Es geht um die Frage, wie das Geld in Namibia gerecht unter den betroffenen Volksgruppen verteilt werden kann. Es wird auch wahrscheinlich, so hören wir, am Text einer Entschuldigung gearbeitet, die der Bundespräsident bei einem Besuch in Namibia demnächst mal aussprechen soll. Also Fortschritte gibt es wohl durchaus, aber ob und wann dieses Abkommen tatsächlich in die Tat umgesetzt wird, ist noch völlig offen, denn es ist ja nicht nur in Namibia eine neue Regierung ins Amt gekommen, sondern auch in Deutschland. Und da muss man erst mal sehen, ob sich dadurch die Ausgangsvoraussetzungen womöglich grundsätzlich verändert haben.
Vielen Dank, Stefan Überbach vom ARD-Studio in Johannesburg.
Sehr gerne.
An einem Tag vor dem Donnerstagsfeiertag ist es vielleicht noch wertvoller, was Anke Lewicke heute zu berichten hat, weil wir gucken uns die Kino-Neustarts an. Zwei deutsche Produktionen hat sie sich ausgesucht, und zwar den Dokumentarfilm Fritz Litzmann, Mein Vater und ich. Das ist ein besonderes und persönliches Porträt von einem der wichtigsten deutschen Politkabarettisten. Aber wir fangen erstmal an mit dem Spielfilm Blindgänger. Der spielt in Hamburg und eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg wird im Schanzenviertel, Szeneviertel, gefunden.
Das ist ein dicker Brocken. Englisch.
Was denkst du? 500 oder 1000 Pfund?
1000. Ich hab so ein Ding schon mal entschärft.
Okay. Das heißt, Sperrzone 500 Meter, nochmal 1000 drauf, Warnbereich.
Frag mal die Kollegen, bis wann sie die Evakuierung hinkriegen.
Anke, was ist denn der Fokus des Films Blindgänger? Hört sich an wie so ein Bombenentschärfungsabenteuer. Was interessiert die Regisseurin Kerstin Polte?
Ja, also zunächst musste ich auch einmal an das Genre des Katastrophenfilms denken. Da bekommt man ja immer ein ziemlich umfangreiches Figurenarsenal so vorgestellt. Und eben haben wir hier Otto gehört, das ist der routinierte Bombenentschärfer, aber der hat auch gerade an diesem Tag eine Krebsdiagnose bekommen. Dann ist da seine Kollegin Lane, die wiederum ist psychisch angeschlagen, und Lanes Mutter lebt in einem der Häuser, die evakuiert werden müssen. Und die Frau ist dement und lebt quasi im Zweiten Weltkrieg, wo sie viele Bombenangriffe erlebt hat. Und dann ist in dem Haus aber auch ein junger Mann aus Afghanistan, der ist dorthin geflüchtet, lebt dort versteckt, und er hat natürlich auch Bombenerfahrungen zu Hause erlebt. Und dann haben wir noch die Frau von Otto, das ist eine Lehrerin, die ein Verhältnis mit einem jüngeren Kollegen hat. Und es ist so, dass mit der Bombe plötzlich persönliche Probleme, Traumata, Frust, Trauer, alles so zum Vorschein kommt. Alles unter diesem ja spannungsvollen Vorzeichen. Man hat das Gefühl, dass alles muss auch entschärft werden.
Ja, genau. Alles ist kurz vorm Explodieren. Und das hört sich nach einer ganzen großen Menge an, die da explodieren kann. Gelingt es denn der Regisseurin, diese Handlungsstränge zusammenzuhalten?
Ja, also ich finde schon. Also erstmal gibt es ein großartiges Schauspielerensemble. Da haben wir Anne Ratte-Polle, Claudia Michelsen, Bernhard Schütz, Barbara Nüsse, und sie alle brauchen tatsächlich nur wenig Szenen und dann ist man schon bei ihnen. Und ich finde es auch bewundernswert, wie sie diese ganz unterschiedlichen Schicksale ineinander verwebt. Also es ist dann wirklich so ein großes Kaleidoskop, und es werden natürlich auch Themen angeschlagen, Fluchterfahrung, Gesundheitsprobleme, Altersdemenz. Also es geht über das persönliche Schicksal hinaus, und gleichzeitig kommt bei den Figuren aber angesichts der Krise auch was in Bewegung, und da nimmt sich die Regisseurin eine unheimliche erzählerische Freiheit. Also Otto landet da auf einmal in einem Cross-Dress-Club.
Warum machst du das eigentlich?
Manchmal will ich einfach vergessen, wer ich bin. Dann ziehe ich mir schöne Kleider an, leg Make-up auf. Für einen Augenblick kann ich alles sein. Unglaublich mutig, wild, zärtlich, männlich, weiblich, alles.
Ja, das ist schön, wie Otto dann auf einmal auch noch andere Identitäten entdeckt, und das funktioniert alles. Man geht mit, weil die Regisseurin ihren Figuren so nahe ist, und man lernt eben auch Deutschland, unsere Gesellschaft, als sehr divers und offen kennen. Und da, finde ich, liegt dann auch eine schöne Utopie. In der Krise gehen die Menschen hier aufeinander zu.
Kommen wir zum Dokumentarfilm Fritz Litzmann, Mein Vater und ich. Der geht ein Risiko ein, weil der Regisseur Aljoscha Pause seinen eigenen Vater porträtiert, der mit der Kunstfigur Fritz Litzmann deutsche Kabarettgeschichte geschrieben hat. Wie persönlich geht er denn ran, der Aljoscha Pause?
Also erstmal geht es los wie so ein klassisches Künstlerporträt. Also wir lernen eben Rainer Pause kennen, der Erfinder, der Begründer des Pantheon-Theaters in Bonn, wie er sich so in seine Kunstfigur verwandelt, einen Frack anzieht, zieht eine Nelke hat, sich schminkt, und da rein montiert kommen eben immer Kollegen zu Wort wie Bastian Pastewka, Caroline Kebekus und auch unsere ehemalige Kulturstaatsministerin, die Stammgast war im Pantheon, die Rainer Pause eben auch persönlich kannte, und das hat Claudia Roth dazu zu sagen.
Rainer Pause ist jemand, wenn ihn was begeistert, wenn es was mit ihm zu tun hat, dann steigt er so 150% ein. Da gibt es nichts anderes. Das ist die totale Auslieferung des Menschen für eine Geschichte, für eine Arbeit, für ein Engagement.
Also wir lernen einen Mann kennen, der wirklich seine kritische Haltung zur Bundesrepublik auf die Bühne gebracht hat und immer noch bringt. Und dann meldet sich aber auf einmal der Sohn zu Wort und fragt, ja, wo war ich denn die ganze Zeit? Weil der Vater war alleinerziehend, hat den Sohn ja nicht so viel Zeit gehabt. Dann wird es eine Vater-Sohn-Geschichte und dann wird es aber auch ein autobiografischer Film, weil der Sohn, der mittlerweile auch im Regisseur ist, kreativ, fragt sich eben, warum er so ist, wie er ist.
Und ist das jetzt eine Abrechnung, also mit dem Vater, der zu wenig für Aljoscha Pause da war?
Ja, es ist eine Abrechnung vielleicht ein bisschen, aber es ist auch ein Verstehen wollen. Und dadurch wird der Film auch erstmal zu einem Generationenporträt. Also wir erfahren, dass Rainer Pause kurz nach dem Zweiten Weltkrieg geboren wurde, dass seine Eltern alles verdrängt haben. Der Vater war kalt, die Mutter war ängstlich, hat ihn eingesperrt. Das kriegt man alles mit Familienbildern, aber auch mit Animationssequenzen erzählt. Und dann, und das ist sehr bewegend, gehen Vater und Sohn das Elternhaus des Vaters besuchen und er erinnert sich und man spürt die ganze Zeit, dass der Film auch dazu da ist, dass sie sich kennenlernen, dass sie sich einander aussprechen. Also das ist auch wirklich schön und ich finde es dann auch ganz interessant, diese unterschiedlichen Haltungen. Also der Sohn hat sich übersehen gefühlt, weiß aber auch, was er dem Vater zu verdanken hat, weil er ist mit Grips-Theater groß geworden, hat besondere Bücher zu lesen bekommen. Und jetzt versucht er sein Dasein als Kreativer anders zu leben. Aber letztlich hat er vor dem Alten doch ziemlich Respekt, der gesagt hat, ach, mit Kunst kann man die Welt verändern.
Vielen Dank, Anke Lewicke. Über zwei Filme, die morgen anlaufen, nämlich Fritz Litzmein, Mein Vater und ich und Der Blindgänger. Danke.
Tschüss.
Eigentlich war der ägyptisch-britische Aktivist Alaa Abdel Fattah 2021 zu einer Haft bis Ende September 2024 verurteilt worden. Aber die ägyptischen Behörden haben ihn nicht gehen lassen, sondern seine Haftzeit neu berechnet. Verurteilt worden war der Aktivist, der sich auch vor allem im Rahmen des arabischen Frühlings eingesetzt hat, wegen Verbreitung falscher Nachrichten. Seit Ende September, seit ihr Sohn nicht freigelassen worden ist, ist die Mutter von Alaa Abd el-Fattah im Hungerstreik. Laila Suaif lebt in London und hat sich auch an den britischen Premierminister Keir Starmer gewendet. Und der hatte Mitte Februar auf X, nachdem er die Mutter getroffen hatte, angekündigt, er werde sich auf den höchsten Ebenen der ägyptischen Regierung für die Freilassung von Alaa Abd el-Fattah einsetzen. Der ist aber immer noch im Gefängnis und jetzt haben die Anwälte von Fattah ein Rechtsgutachten veröffentlicht, das die Arbeitsgruppe UNWGAD der Vereinten Nationen erstellt hat. Diese Gruppe verfolgt willkürliche Verhaftungen. Und nach diesem Gutachten war der Prozess nicht fair, ist die Haft illegal. Darüber habe ich mit Christopher Resch vor der Sendung gesprochen. Er ist Pressereferent bei Reporter ohne Grenzen. Herr Resch, welches Gewicht hat denn der Anruf der UN-Arbeitsgruppe gegen willkürliche Inhaftierungen?
Ja, also diese Arbeitsgruppe ist ein Organ der UN, deswegen hat es schon tatsächlich Gewicht. Ägypten, die Vorgängerregierungen von der Sisi-Regierung, die jetzt an der Macht ist, hat auch den Internationalen Pakt für bürgerliche Rechte unterschrieben. Also die sind in diesem Framework, sagt man dann immer, also in dem Rahmen des Völkerrechts, des bürgerlichen Rechts durchaus drin, aber das kümmert sie halt leider wenig. Ne? Und deswegen glaube ich, also so stark diese Wirkung auch sein mag, zumindest auf der kommunikativen, auf der Signalebene vielleicht, es ist nicht wirklich ein scharfes Schwert. Und die ägyptische Regierung, gerade die Sisi-Regierung, hat leider schon häufig deutlich gemacht, wie wenig sie von Bürgerrechten hält. Und dafür ist Alaa Abd el-Fattah leider ein sehr sprechendes Beispiel.
Wie geht es denn Alaa Abd el-Fattah und wie geht es auch Laila Suaif heute?
Ja, also Laila Suaif, seine Mutter, ist Kummer gewohnt, das sage ich jetzt wirklich so, wie ich es meine, weil sie aus einer Dissidentenfamilie stammt, sehr, sehr häufig für sich selber, für ihre Kinder bangen musste, die sich immer politisch engagiert haben. Ihr geht schlecht, das muss man so einfach sagen. Es ist nicht lebensbedrohlich, aber sie macht diesen Hungerstreik nicht aus Spaß und aus Freude, das ist vollkommen klar. Zu ihrem Sohn, also zu Alaa Abd el-Fattah, haben wir von Reporter ohne Grenzen auch nur indirekt Kontakt über sein Unterstützungsnetzwerk, auch über seine Schwestern Mona und Sana, die wirklich sehr, sehr aktiv sind. Was wir von diesem Kreis hören, ist, dass es auch ihm schlecht geht. Und er ist seit über 10 Jahren mehr oder weniger pausenlos im Gefängnis. Er hat einen Sohn, Khaled, der 13 Jahre alt ist. Auch ihm geht es nicht gut. Und das wäre natürlich eine großartige Entwicklung, wenn der Mann freikäme. Aber ich glaube ehrlicherweise nicht daran.
Wie wird denn der Hungerstreik und auch diese weitere Inhaftierung von El-Fatah in der ägyptischen Gesellschaft und wie wird er international wahrgenommen?
Ja, das sind zwei verschiedene Dinge tatsächlich. Leider muss man sagen, in der ägyptischen Gesellschaft ist Alaa Abd El-Fatah eine durchaus bekannte Figur. Vor allem, sage ich mal, in den Kreisen, Sie haben es in der Anmoderation gesagt, die mit der Rebellion der ägyptischen Revolution 2011 zu tun hatten. Aber genau das gab so ein bisschen so ein Backlash. Also das Pendel ist zurückgeschlagen, weil man nicht wenige aus dieser Gruppe verantwortlich macht und sagt, naja, jetzt ist irgendwie mehr Chaos, jetzt haben wir eigentlich noch eine stärkere Diktatur als vorher und ihr Revolutionäre, ihr jungen Typen habt das irgendwie so ein bisschen mitverursacht. Deswegen ist das leider zwiespältig in der ägyptischen Gesellschaft.
Ist es denn tatsächlich so, dass die Repression in der ägyptischen Gesellschaft noch stärker geworden ist nach Sisi?
Ja, das muss man wirklich sagen. Die Repression ist unter Sisi stärker geworden. Das kann man an den Zahlen der Inhaftierungen ablesen. Also stellenweise hatten wir mehrere 10.000 politische Häftlinge. Man kann das an Gesetzen ablesen. Es gibt seit 2018 ein extrem drakonisches Antiterrorgesetz, das Ägypten dem Staat ermöglicht, alle Bestrebungen, die irgendwie abweichen, sage ich mal, von der Norm, die der Staat vorgibt, zu kriminalisieren. Und auch da ist Alaa Abd El-Fatah ein Beispiel dafür. Also auch er wurde unter diesem Gesetz angeklagt.
Bleibt noch eben diese Wirkung des Streiks und der Inhaftierung in der internationalen Welt. Welche Hebel hat denn der Westen und vielleicht auch eben vor allem Großbritannien? Er besitzt ja eben auch den britischen Pass.
Ganz genau, er besitzt die britische Staatsbürgerschaft wegen und über seine Mutter, über Leyla Soef. Ja, also der britische Premierminister Keir Starmer, man kann ihm vielleicht nicht vorwerfen, dass er gar nichts tut, auf keinen Fall. Es ist aber die Frage, wie Ägypten sich da einspannen lässt oder bewegen lässt. Und da sehen wir leider sehr, sehr wenig. Und Ägypten, also die ägyptische Regierung, hat natürlich auch noch das Pfund, sage ich mal, also der auf dem Schachbrett den Bauern sozusagen der Migration. Ne? Also Europa, und dazu zählt natürlich auch Deutschland, hat natürlich auch ein Interesse, dass diese Migration in irgendeiner Weise, ich sage das einfach mal, eingedämmt wird. Und wenn man das gegenüber den Menschenrechten ausspielt, tja, dann bleiben die Möglichkeiten leider wirklich beschränkt.
Danke für diese Neuigkeiten und einen schönen Abend, Chris Waresch.
Dankeschön, Ihnen auch.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Rund 380 Schriftsteller aus Großbritannien und Irland, darunter Zadie Smith, Ian McEwan und Irvin Welsh, haben in einem Brief dazu aufgerufen, die richtigen Worte zu verwenden und den von Israel geführten Krieg im Gazastreifen als Völkermord zu bezeichnen. In dem Schreiben, das auf der Webseite Medium veröffentlicht wurde, fordern die Unterzeichnenden ihre Nationen und die Völker der Welt auf, sich anzuschließen. Das Schweigen und die kollektive Untätigkeit angesichts des Grauens müsse beendet werden. Sie verlangen die sofortige und uneingeschränkte Verteilung von Lebensmitteln und medizinischer Hilfe in Gaza durch die Vereinten Nationen sowie einen Waffenstillstand. Ein ähnlicher Brief wurde gestern von rund 300 französischsprachigen Schriftstellern veröffentlicht, darunter die Literaturnobelpreisträger Annie Ernaux und Jean-Marie Gustave Le Clézio. Das Pariser Museum Centre Pompidou bekommt einen Ableger in Brasilien. Das französische Kulturministerium teilte mit, dass das brasilianische Pendant im November 2027 nahe den Iguaçu-Wasserfällen eröffnet wird. In der Nähe der Weltkulturerbestätte grenzt Brasilien an Paraguay und Argentinien. Das Centre Pompidou in Paris schließt unterdessen für eine 5 Jahre dauernde Renovierung. Ein Teil der Sammlung für moderne und zeitgenössische Kunst soll künftig im frisch renovierten Grand Palais zu sehen sein. Das Centre Pompidou wurde 1977 eröffnet. Initiator und Namensgeber war der damalige Präsident Georges Pompidou. Er wollte einen Kulturort schaffen, der Menschen aller Gesellschaftsschichten anzieht. Das Paderborner Domkapitel hat sich von einer Kunstaktion in seiner Kathedrale distanziert. Ein teils halbnackt auftretendes Trio war Mitte Mai bei der Eröffnung des Jubiläumsjahres 1250 Jahre Westfalen mit 3 ausgenommenen und in Windeln gewickelten Tiefkühlhähnchen durch den Altarraum getanzt. In einem Statement des Domkapitels auf seiner Homepage heißt es, man bedauere, dass die Performance religiöse Gefühle verletzt habe. Gegen die Aufführung des Ensembles Body Talk wurde auf der umstrittenen konservativen Plattform Citizen Go eine Petition gestartet. Nach Informationen des Westfalenblatts stammt ein großer Teil der Unterstützer jedoch nicht aus Paderborn oder dem Erzbistum, sondern aus dem Ausland. Bisher soll es rund 20.000 Unterschriften gegeben haben, von denen aber nur einige wenige auf der Webseite genannt werden. Die restliche Zahl wurde bislang nicht verifiziert. An dem Festakt hatten auch Bundespräsident Steinmeier und der Paderborner Erzbischof Benz teilgenommen. Der dänische Komponist Per Nørgaard ist tot. Wie die Frankfurter Allgemeine Zeitung berichtet, starb der Musiker in der vergangenen Nacht im Alter von 92 Jahren in Kopenhagen. Seine Kompositionstechnik war stark von mathematischen Vorstellungen geprägt. Neben mehreren Opern, Sinfonien und Kammermusik komponierte Nørgaard auch Filmmusik. Darunter für das Oscar-prämierte Drama Babettes Fest vom dänischen Regisseur Gabriel Axel. 2015 wurde er für sein Lebenswerk mit dem Ernst von Siemens Musikpreis ausgezeichnet.
Die Digital- und Gesellschaftskonferenz Republika ist heute in Berlin zu Ende gegangen und fast überall dort war die Sorge um die Demokratie in Europa zu hören und die Kritik an den großen Social-Media-Plattformen und daran, wie schleichend sich dort Desinformation und Fake News so verbreitet haben, dass sie Bürgerinnen und Bürger verunsichern und das Vertrauen auch in demokratische Institutionen schwächen. Neu ist nur die Reichweite durch das Internet, aber Fake News sind so alt wie die Welt. Der amerikanische Künstler Tony Oersler greift das in seiner Kunst schon seit 1980 auf. Eine Schau in Winterthur zeigt seine Reflexion zu Authentizität, Realitätswahrnehmung und Medienskepsis. Christian Gampert.
Tony Oerslers Arbeiten sind mit den Jahren immer größer und immer komplexer geworden. Sein spektakulärer Beginn war 1996 die Projektion eines Kindergesichts auf ein Kissen. Aber von diesem mondgesichtigen Babykopf, der in einer Kiste liegend dem Zuschauer ein freundliches Hello entgegenquäkt, ist es ein weiter Weg zum Cardiff Giant, einer 3 Meter großen, durchsichtigen und von innen beleuchteten Mumie, die den ersten Saal in Winterthur liegend dominiert und uns zu einem Parcours aus Videoassoziationen einlädt. 1868 hatte ein US-amerikanischer Betrüger eine riesige, auf Antik gemachte Steinskulptur fertigen und heimlich auf einem Baugrundstück in Cardiff im Bundesstaat New York vergraben lassen. Als sie bei den Bauarbeiten dann erwartungsgemäß gefunden wurde, glaubte die puritanisch geprägte Bevölkerung allen Ernstes an ein überdimensioniertes Mischwesen aus Engel und Mensch, das angeblich aus biblischer Zeit stammte. Man zahlte Eintritt. Solche Geschichten faszinieren Tony Oersler, der mit seinen Videos selber dunkle Dinge ans Tageslicht befördern, ausgraben, sprich unserem Unbewussten entreißen möchte. Der Ausstellungsparcours, auf den der Riese uns schickt, ist voller düsterer Andeutungen. Grabfelder und Sandkästen, Sendemasten und eine Evolutionsspirale bilden eine Art Bühnenbild. In den Filmen geht es oft um Steine, seltene Erden, Kristalle, also die Grundstoffe der Handyindustrie. Kostümierte Menschen schweben durchs Bild, Wolken, chemische Formeln. Einmal ist man im Weltraum, einmal im Supermarkt. Auf alle Fälle ist man in sehr künstlichen Welten, die offensichtlich aus dem Netz stammen oder darauf Bezug nehmen. Die Geschichte vom vorzeitlichen Cardiff Giant ist für Oersler ein paradigmatischer Bluff, ein Fake. Genau wie heute weite Teile des Internets, sagt Kurator Lynn Kost.
Also er nimmt diese Ausgangsgeschichte, die eigentlich relativ einfach tönt, die nimmt er als Anlass für eine Parabel darüber, wie Glauben entstehen kann, wie Information zirkuliert, wie sie sich verstärkt, wie man sie auch bewirtschaften kann, damit man daraus vielleicht auch ein Geschäft machen kann.
Oersler zeigt die falschen Glaubenswelten des Internets vor allem in filmischen Animationen. 5G-Antennen, die die Menschen kontrollieren könnten, von Flugzeugen ausgestoßene Kondensstreifen, die angeblich gefährliche Substanzen enthalten. Ein Festival der Verschwörungstheorien, bunt inszeniert und aufklärerisch gemeint, aber inhaltlich äußerst vage.
Da macht er ein riesiges Spektrum auf. und lässt uns eigentlich ein bisschen darin schwimmen. Wir werden fast schon ein bisschen haltlos in diesen Räumen.
Das ist noch sehr zurückhaltend ausgedrückt. Es ist oft nicht so ganz klar, worum es eigentlich geht, selbst wenn 10 Monitore wie Smartphones an der Wand hängen und Good Vibrations von den Beach Boys gespielt wird, übertragen sich nur wenige Vibrations auf den Betrachter. Da ist man froh, dass das Winterthurer Museum gleich nebenan in der Ausstellung Rewind die Frühphase der feministischen Videokunst untersucht. Dort wird noch klare Kante gezeigt. Wally Export lässt sich in der Wiener Innenstadt unter einer Pappschachtel die Brüste betatschen, 1968er Tapp- und Tast-Rollenspiele zur Belustigung und Beschämung des männlichen Teils der Bevölkerung. Sylvie Fleury wäscht in kurzem Rock anzüglich Motorhauben. Dara Birnbaum verwandelt eine Sekretärin satirisch in ein Wonder Woman. Im Gegensatz dazu sind Toni Orslers späte Arbeiten viel zu assoziationsoffen und ästhetisch überinstrumentiert. Hello, sagte uns Orslers geniales, eingeklemmtes, hilfesuchendes Babyface. Das ist eigentlich genug.
PayPal hat er erfunden und verkauft, als es ihm nicht disruptiv genug war und nicht nah genug an der Weltherrschaft. Okay, das ist jetzt übertrieben, aber um Macht scheint es dem Investoren und Entwickler Peter Thiel zu gehen. Auch Palantir hat er gegründet, die Datenanalyse-Software, die für Geheimdienste, aber auch bezahlbereite Firmen große Mengen von über das Internet verstreuten Daten auswertet, verknüpfen und so Profile von Menschen oder Unternehmen erstellen kann. Und Peter Thiel ist jemand, der aus dem Hintergrund heraus Politik in den USA macht. Dadurch, dass er Politikern nach seinem Geschmack Geld gibt. Also, interessant ist er. Es ist wahrscheinlich sogar wichtig zu wissen, wie Peter Thiel drauf ist und was er will, weil er ganz nah an der US-amerikanischen Macht sitzt und viel Geld hat. Der 6-teilige Podcast, die Peter Thiel Story, erzählt von ihm. Einer der Autoren ist Christian Schiffer und er war vor der Sendung hier bei uns im Studio. Hallo.
Hallo.
Was hat euch denn vor allem an Peter Thiel interessiert?
Uns hat natürlich auf der einen Seite die Person interessiert, weil Peter Thiel ist eine schillernde Figur. Es ist ein Grübler, es ist ein Intellektueller, es ist aber eine sehr auch machtbewusste Figur, ist eine sehr einflussreiche Figur. Er ist auch ein bisschen verrückt. Und dann hat uns aber noch etwas Zweites interessiert, nämlich nicht nur die Person Thiel, sondern sozusagen, was die Person Thiel über die heutige Gesellschaft aussagt. Denn wenn man sich Thiel anschaut, dann merkt man, dass viele Dinge, die ihn interessieren oder auf die er gesetzt hat, heute unsere Gesellschaft prägen. Also zum Beispiel Peter Thiel ist jemand, der will den Tod überlisten, ja, der investiert in lauter Startups, um möglichst lang leben zu können. Und wir haben ja diesen Trend von Longevity, wo Leute tatsächlich auch versuchen, möglichst lang zu leben. Das ist das eine. Dann ist er Katholik. Und wir wissen jetzt, in den USA ist der Katholizismus eine ganz große Sache. Also J.D. Vance. Und dann ist er jemand, der ein Rechter ist.
Also mit dem neuen Papst auch, meinst du, ne?
Genau, mit dem neuen Papst, J.D. Vance. Also in der Regierung gibt es viele Katholiken. Da gibt es so Begeisterung dafür. Und dann ist er jemand, der für diesen rechten Vibe-Shift auch steht. Wir wissen, früher war das Silicon Valley eher den Demokraten zugeneigt, eher liberal. Das hat sich geändert in den letzten Monaten und Jahren. Und da ist Peter Thiel der größte Protagonist dieser Bewegung, würde ich sagen. Und das ist dann eben das Zweite. Das eine ist, die Person Thiel ist interessant, aber das andere ist eben, man kann durch dieses Prisma von Thiel durchschauen und man sieht die heutige Gesellschaft.
Erklär doch bitte nochmal genauer, wie Peter Thiel politisch Einfluss nimmt und mit welchem Ziel. Also wir haben schon gehört, er ist eigentlich irgendwie konservativ, weil katholisch. Gleichzeitig ist er total progressiv und disruptiv, weil er immer das Gegenteil machen will. Und jetzt ist er auch noch im rechten Feld, das baut er auf.
Ja, also Peter Thiel ist zunächst einmal ein Libertärer. Also er möchte eigentlich den Staat schleifen. Er hat deswegen auch immer die Ideen, irgendwo hinzuziehen, wo es keinen Staat gibt oder einen eigenen Staat zu gründen, ist immer bei diesen Projekten dabei, wo irgendwelche Leute in irgendwelchen Orten versuchen, einen eigenen Staat aufzuziehen. Weil er sagt, ganz einfach, je mehr Staaten es gibt, umso mehr konkurrieren die und umso niedriger fallen die Steuern aus, zum Beispiel. Ja, das ist zum Beispiel so eine typische Thiel-Idee. Also ich würde ihn eher als libertär bezeichnen. Er ist aber auch, ich meine, dieser Libertarismus hat nicht immer, aber manchmal eben schon auch so Ausläufer nach rechts. Und was man bei Thiel sagen muss, er ist zwar selber homosexuell, aber er ist jemand, der sehr stark gegen sowas wie ja, progressive Ideen, das, was man vielleicht auch Wokismus nennt, sich engagiert und das schon sehr früh. Also er war in Stanford und er fand das dort fürchterlich, weil die ganzen Leute haben nur über Political Correctness geredet und Bierpingpong gespielt und er wollte aber immer philosophisch unterwegs sein und fand das total furchtbar, er wollte eigentlich nur lernen und er hat damals auch schon eine Zeitung gegründet, die sehr, sehr konservativ war.
Habt ihr für den Podcast mit Peter Thiel oder Menschen aus seinem Umfeld gesprochen?
Mit Peter Thiel haben wir nicht gesprochen. Wir haben ihn natürlich angefragt, aber Peter Thiel spricht nicht so gerne und er spricht auch nicht mit Journalisten und erst recht nicht mit Journalisten aus Deutschland.
Kam denn überhaupt eine Antwort oder gar keine?
Gar keine Antwort. Okay. Haben wir auch nicht damit gerechnet. Aber wir haben mit Leuten gesprochen, die Peter Thiel kennen. Und einer war ein ziemlicher Glücksgriff, das war ein Theologe aus Innsbruck, der immer wieder von Thiel eingeladen wird, um mit ihm halt über philosophische Themen und die Lieblingsphilosophen zu reden. Und der andere war Carsten Maschmeyer, den kennt man vielleicht aus Die Höhle der Löwen, Unternehmer.
Er kann sehr freundlich sein, das ist aber über die linke Hirnhälfte. Also er weiß rational, wenn er jetzt empathisch und nett ist, dass das hilft. Vom Wesen selbst ist er nicht so der Soziale und der Empathische. Er ist sehr klug, in Teilen introvertiert, ist klar, ein bisschen so halber Nerd, würde ich sagen.
Ja, das ist Carsten Maschmeyer über Peter Thiel. Man muss ja sagen, es gibt ja nicht so viele Leute, die Peter Thiel, also Deutsche, die Peter Thiel getroffen haben. Und es gibt noch weniger Leute deutschsprachig, die Peter Thiel getroffen haben und darüber reden wollen. Und Carsten Maschmeyer war einer davon. Dieser Theologe Wolfgang Palava war ein anderer. Und darin sind wir wirklich sehr froh, dass wir dadurch relativ nah an Thiel rangekommen sind.
Wie ist denn dieser Podcast aufgebaut?
Der Podcast ist aufgeteilt in 6 Teile. Da geht es natürlich am Anfang eher, der Fokus ist so ein bisschen auf dem Biografischen, aber es kommt dann eben immer mehr auf diese Themen. Also wir wollen verstehen, was hat eigentlich Thiel zu einem guten Investor gemacht. Wir wollen die Ideologie verstehen, die Thiel vertritt. Aber wir wollen, und das ist dann zum Beispiel am Ende, spielt das eine große Rolle, auch so dieser ja religiöse Impetus, ja dieses katholische eben, auch so ein bisschen so dieses Doomsday-mäßige, apokalyptische, ja. Und das ist eben so die Reise, wo wir den Hörer mitnehmen. Es fängt alles sehr harmlos an der Universität in Stanford und endet dann, ja, mit einem etwas bittersüßen Fazit.
Das verraten wir jetzt natürlich nicht, weil der 6-teilige Podcast, die Peter Thiel Story, ist jetzt überall da, wo es Podcasts gibt und natürlich auch in der Deutschlandfunk-App. Danke.
Sehr gerne.
Wenn Sie aber am Feiertag und möglicherweise ja auch Brückentagswochenende lieber nichts hören, sondern lesen möchten, wie das X zum Y-Chromosom, passt der Literaturtipp, den Tobias Wenzel für Sie hat, zum Vatertag. Der Roman Nachrichten an meinen Sohn des chilenischen Autors Alejandro Zambra, der gilt vielen als der beste lebende chilenische Schriftsteller. Und Zambra schreibt darin nicht nur über das Vatersein. Der Sokamp Verlag hat das Buch auch noch rechtzeitig zum Vatertag herausgebracht. Tobias Wenzel hat es gelesen und mit Alejandro Zambra, der jetzt in Mexiko lebt, gesprochen.
Mayo 7, toma 2.
7. Mai, Take 2.
Ein Filmteam dreht in Alejandro Zambras Wohnung in Mexiko-Stadt. Schon seit Tagen wird der international gefeierte chilenische Schriftsteller für einen Dokumentarfilm mit der Kamera begleitet. Auch während unseres Interviews per Schaltung über Nachrichten an meinen Sohn. Zu diesem Buch hat den Autor seine eigene Vaterschaft inspiriert.
Fue muy natural. La pregunta para mí habría sido...
Das hat sich ganz natürlich ergeben. Die Frage ist vielmehr, wie ich nicht über diese Erfahrung hätte schreiben können. Etwa darüber, mit meinem neugeborenen Sohn im Arm im Schaukelstuhl zu sitzen. Manchmal habe ich natürlich kaum geschlafen und hatte starke Rückenschmerzen. Aber wie ich im Buch schreibe, wer ein Kind aufzieht, weiß, das Wort Glück reimt sich auf das Wort Hexenschuss.
La felicidad rima con el lumbago, ¿no?
Das Buch, in dem Zambra seinen Sohn Silvestre meist direkt anspricht und das ihm und der Mutter gewidmet ist, vereint durch Silvestre angestoßene Gedichte und autobiografische und fiktionale Erzählungen. Außerdem überarbeitete Tagebucheinträge aus Silvestres erstem Lebensjahr.
In dieser Woche hast du um die 100 Gramm zugenommen, die ich bestimmt abgenommen habe, während ich mit dir auf dem Arm tanzte. Je runder der Sohn, desto schlanker sein Vater. Die perfekte Diät.
Zärtliche Impressionen wie diese werden von ärgerlichen Erlebnissen unterbrochen, die von einer schmerzlich gestrigen Gesellschaft zeugen.
Auf dem Rückweg von der Bäckerei, zu der wir jeden Morgen gemeinsam gehen. Hat der Junge keine Mutter? Fragt mich ein Mann. Vollidiot, antworte ich. Vollidiot.
Sambra aber verharrt an solchen Stellen meist nicht in Verbitterung, sondern überführt die unerfreuliche Angelegenheit jeweils in wunderbare Tragikomik. In einer äußerst witzigen, autobiografisch grundierten Erzählung vergleicht Sambra seine kläglichen Versuche der Fortbewegung während eines Drogentrips mit dem Krabbeln seines Sohnes. In anderen autobiografischen Texten spiegelt sich das anfangs konfliktgeladene Verhältnis von Sambra und wiederum seinem Vater wider, das im Auszug aus dem Elternhaus mündet, aber auch die späte Annäherung der beiden durch Silvestres Geburt.
No era capaz de prever qué clase de abuelo iba a ser mi padre.
Ich konnte nicht vorhersehen, was für ein Großvater mein Vater sein würde. Schnell ist dann zwischen meinem Vater und meinem Sohn trotz der Entfernung per Telefon eine harmonische Beziehung entstanden. Das hat mich richtig überrascht. Es mag ein Gemeinplatz sein, aber wir verstehen unsere Väter besser, wenn wir selbst Väter werden. Mein Buch feiert gewissermaßen jene Jahre, in denen man schon selbst Vater ist und noch einen Vater hat.
Igual este libro de algún modo es una celebración de esos años en que eres padre y tienes un padre.
Nachrichten an meinen Sohn ist ein anrührendes und kluges Buch über Vaterschaft. Ein Buch nicht nur für Väter, sondern für alle Liebhaber zauberhafter, präzise gearbeiteter Literatur. In Sambras Blick auf das Vatersein kondensieren sich starke Gefühle, von der Erschöpfung, weil der Vater dem Sohn immer wieder dasselbe Buch vorlesen muss, über die Sorge, das Erleben der Pandemie könnte Silvestre langfristig beeinträchtigen, bis zur Euphorie der Eltern bei seinen ersten Worten. Fragt sich, wie Sambra die Vaterschaft bisher insgesamt verändert hat.
Me gustaría tener una respuesta más precisa, pero...
Ich hätte gerne eine genauere Antwort parat, aber ich habe das Gefühl, dass ich nun nach Weisheit suche.
Sabiduría, ¿no? Simplemente eso. Entró un ruido feísimo, ¿no? Eso me iba a decir.
Da war gerade ein ganz schlimmes Geräusch zu hören. Wollten Sie mir das sagen?
Fragt Alejandro Sambra in seiner Wohnung in Mexiko-Stadt den Tonmann des Filmteams, der ihn durch Gestikulieren aus dem Konzept gebracht hat. Nach unserem Interview wird Sambra seinen 7-jährigen Sohn von der Schule abholen und innig umarmen, ein, wie aus dem Buch hervorgeht, wichtiges Ritual der beiden. Fragt sich, ob auch da die Filmleute dabei sein werden.
No, me costó convencerlos de que no.
Nein, es war schwer, sie davon abzubringen.
No.
Das hätten sie nämlich gerne gefilmt.
Eso quisieran.
Bleibt noch eine Frage zur folgenden Stelle im Buch.
Leuten, die sich über Kinderweinen beschweren, sollte man den Nachtisch streichen, das Fernsehen, die Pause.
Ist das eine angemessene Strafe?
Sí, sobre todo privarlos del postre.
Ja, vor allem ihnen den Nachtisch zu streichen.
Tobias Wenzel über Alejandro Sambras neuen Roman. Gute Nacht.